Im letzten Jahr sind die Preise für Immobilien in Deutschland ja gefallen. Aber dieses Jahr sieht es danach aus, ob sich die Preise sogar wieder ein bisschen erholen. Und deshalb stellt sich für viele Leute und vielleicht auch für dich die Frage wieder neu. Ja, eher kaufen oder doch zur Miete bleiben?
Das ist natürlich auch immer so eine Frage, die sich ganz stark um Zahlen dreht, aber halt auch um die Lebenseinstellung. Und wie du jetzt rausfindest, wie du dich entscheiden solltest, dabei kann dir diese Folge Geld ganz einfach helfen, in der wir uns genau um dieses Thema kümmern. Wir, das sind Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, jetzt haben wir ja das, ich sag mal, das deutsche Traumthema vom Eigenheim. Die eigenen vier Wände ist ja für viele ganz oben auf der Liste. Und die Logik ist doch immer so ein bisschen, Miete ist rausgeschmissenes Geld, weil du könntest dir ja von der Miete sozusagen auch den Ort kaufen, an dem du wohnst. Die Frage ist halt nur immer, aber ist das wirklich so?
Ja, also nur grundsätzlich, es ist ja, also weil glaube ich, viele Leute, die kennen das vielleicht von uns auch schon, dass wir immer sagen, ja, Miete ist rausgeschmissenes Geld, stimmt nicht. Und man trotzdem denkt man sich im Alltag halt so, naja, aber das Geld ist weg, das habe ich einfach bezahlt. Und das stimmt natürlich erstmal. Das Geld ist weg, das wird nicht angespart, das sind einfach Kosten, die gehen natürlich an deinen Vermieter und fertig. Aber man muss das halt einfach immer im Vergleich zu der Alternative sehen. Also wenn ich das nicht mache, was muss ich dann machen? Und dann muss ich zwei Sachen sehen. Zum einen muss ich dann was kaufen und dafür muss ich in aller Regel einen Kredit aufnehmen. Bedeutet auch, dass ich für diesen Kredit Zinsen bezahle. Und Zinsen sind auch rausgeschmissenes Geld. Muss man, oder in dem Sinne rausgeschmissenes Geld sind einfach auch Kosten, sind auch weg. Das ist das eine. Und das zweite, und das werden wir bestimmt heute noch diskutieren, ist es unvermeidlich so, dass ich zusätzlich als Besitzer von einer Immobilie im Vergleich zu einem Mieter Kosten habe, die ich als Mieter nicht habe. Ich muss das Ding irgendwie instand halten. Ich muss das irgendwie reparieren. Ich muss es vielleicht auch mal energetisch sanieren und so weiter und so weiter. Und vor allen Dingen muss ich am Anfang irgendwie eine Anzahlung leisten, nämlich mein Eigenkapital. Und mit diesem Eigenkapital könnte ich als Mieter ja wiederum was Besseres anstellen. Ist halt Anlegen, Stichwort ETFs und so weiter. Und diese zwei Sachen, die muss man halt gegeneinander halten. Also nochmal, ja, Miete ist zunächst mal weg, aber das ist einfach zu einfach gesagt, der Satz, weil du musst dir anschauen, was ist denn deine Alternative? Was könntest du sonst machen?
Bevor wir uns jetzt so richtig ins Getümmel der Zahlen und Lebensentscheidungen stürzen, würde bei ganz vielen Podcasts eigentlich Werbung kommen. Und bei Finanztipp gibt es ja keine Werbung, deswegen kommt immer unser, ich sag mal, Anti-Werbeblock. Und zwar für das Finanztipp-Expertengespräch. Also wenn du, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, mal eine komplizierte Frage stellen willst, dann kannst du das direkt machen, und zwar an Saidi oder Hermann im Finanztipp-Expertengespräch. Und damit machst du tatsächlich auch Saidi eine große Freude.
Ja, absolut. Also ich mache das sehr, sehr gerne, diese Fragen zu beantworten. Das ist einfach ein sehr schöner Austausch mit unserer Community und würde mich freuen, wenn du konkret auch mal dabei wärst. Wir werden bestimmt auch mal ein Expertengespräch zum Thema Kaufen oder Mieten machen. Haben wir bisher nämlich zum Beispiel noch nicht gemacht, aber auch zu vielen anderen Themen machen wir das regelmäßig, wo eben wirklich auch sehr interessante Fragen kommen, nicht nur vielleicht von dir, sondern eben auch von erfahrenen oder auch älteren oder langjährigen anderen Finanztipp-Nutzerinnen und Nutzern, an denen, das lernen wir immer wieder, an denen andere dann auch ganz viel lernen. Ah ja, ich habe auch so einen Vertrag gehabt oder ich bin auch in der Situation gewesen. Oh, die Entscheidung, die betrifft mich auch. Und da kann man eigentlich unglaublich viel von den Fragen anderer Leute einfach auch lernen.
Und wie du da mitmachen kannst und wie du Finanztipp-Unterstützer werden kannst, erfährst du natürlich ganz einfach über den Link in den Shownotes. Und dann machen wir mal weiter mit den Immobilien. Jetzt ist ja das wahrscheinlich das Wichtigste, erstmal so ganz kurz die Zahlen zu klären. Das ist, wir halten es natürlich kurz, weil im Podcast sind Zahlen immer so ein bisschen anstrengend, aber so ein paar Sachen muss man natürlich klären. Das erste ist ja immer so, wie viel kannst du dir jetzt eigentlich leisten? Das ist wahrscheinlich erstmal die schwierigste Frage, würde ich sagen.
Ich glaube, sie ist deshalb so schwierig, weil natürlich, wir werden es ja wahrscheinlich gleich darstellen, dass man das natürlich ausrechnen kann, wie viel Haus man sich oder wie viel Wohnung man sich leisten kann. Aber man hat, das ist halt total emotional besetzt. Ne? Du hast halt irgendwie Ansprüche, ja. Natürlich an die Lage, aber einfach auch an die Größe, ja, auch da, wo du einfach hin willst. Und das betrifft natürlich alles den Preis. Und meistens, und das ist halt das Schwierige, dass die meisten Leute, die jetzt zunächst zur Miete wohnen und sich jetzt was kaufen oder bauen wollen, wollen sich in aller Regel vergrößern. Du willst dich immer verbessern. Normalerweise ist es ganz selten, dass jemand, sag ich mal, jetzt auf, ich sag jetzt irgendwas, 80 Quadratmeter wohnt und dann sich für 80 Quadratmeter was kaufen oder theoretisch sogar bauen will. Das gibt es ja praktisch nie, ja. Und das muss man halt auch mal sehen, dass man darf halt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, ja. Natürlich wirst du in aller Regel für was Kleineres weniger zahlen als für was Größeres, logischerweise. Und wenn du was Größeres kaufst oder baust, dann zahlst du natürlich auch mehr dafür.
Und die Frage, wie viel kann ich mir leisten, kannst du dir, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, relativ einfach beantworten. Und zwar, wenn du in den Finanztipp-Hypothekenrechner gehst, der sagt dir das, verlinken wir den natürlich in den Shownotes. Und ich habe da einfach mal so ein Beispiel reingemacht. Sagen wir, ihr könnt euch 1.500 Euro monatliche Rate leisten.
Da ist dann schon alles eingerechnet. Ne? Also da muss man dann wirklich auch diverse Sparraten, ja, auch für die Altersvorsorge wahrscheinlich einrechnen, weil in vielen Fällen wird es halt schon ziemlich eng sein und da wird man sich nicht großen ETF-Sparplan und Ähnliches noch nebenher leisten können. Also mal alles schön zusammenrechnen.
Dann habt ihr 75.000 Euro Eigenkapital, also schon eine stabile Summe. Mhm. Und ihr wollt über 25 Jahre abzahlen und dann seid ihr noch rechtzeitig vor der Rente fertig, also relativ lange Zeit. Der Makler kostet 3,57%, muss man ja auch immer noch.
Vielleicht kurz zu den 25 Jahren, das würde ich jetzt so rechnen, ne? Also sagen wir mal, nach den 25 Jahren ist man vielleicht 60, ja, dann wär das jetzt irgendwie kurz zurückrechnen, minus 25 wäre man 35, ja. Und recht viel älter sollte man dann halt auch nicht sein, weil, also ja klar, in die 60er hinein, aber ich sage immer so, also mit 65 aller spätestens, ja, also dann wäre 40 sozusagen die Grenze. Das heißt, wir reden über in unserem Beispiel über jemanden, der irgendwo zwischen 35 und 40 ist.
Und Bundesland Baden-Württemberg, da kannst du auch das Bundesland auswählen. Jetzt kommt da raus, der maximale Kaufpreis wären 323.000 Euro.
Tja, da wirst du in Baden-Württemberg wahrscheinlich nicht so viel kommen. Kommt ein bisschen auf den Standort an, also Stuttgart und Freiburg eher nicht, sage ich jetzt einfach mal so, und Heidelberg auch nicht. Muss schon ein bisschen weiter draußen auf dem Land sein, sage ich jetzt mal.
Und das war dann nämlich auch mein erster Gedanke. Man denkt natürlich so, oh, das ist viel Geld, aber naja, also halt jetzt nicht für so eine Wohnung. Und dann kommt jetzt das nächste Problem. Man würde ja oft denken so, ah, ich zahle irgendwie, keine Ahnung, 1200 Euro Miete, natürlich kann ich mir 1500 Euro Rate leisten, das ist eine gute Entscheidung. Dann kommt jetzt leider Teil 2 von unserem Zahlenteil. Man sollte ja nicht nur auf die Rate schauen. Also die ist alleine kein sinnvolles Kriterium. Der Grund ist ja, du musst ja auch mit so einem, also so ein Wohneigentum sollte sich ja schon auch lohnen trotzdem.
Unbedingt.
Das ist ja auch ein Vermögensgegenstand.
Ganz klar, also ganz alte Geschichte, ja, jeder Immobilienkauf, egal ob ich da selber einziehe oder das theoretisch vermieten will, ja, ist immer eine Investition, ist immer. Weil gerade wenn ihr das als Eigenheim, ja, wenn ihr da selber einziehen wollt, das wird das Wertvollste sein, was ihr besitzt. Das wird das Wertvollste sein, was ihr besitzt. Und natürlich habt ihr ein Interesse daran, dass das Wertvollste, was ihr besitzt, auch guten Wert hat. Das wäre ziemlich ärgerlich, wenn das irgendwie später mal runtergeht. Ganz entweder ihr wollt selber später mal umziehen, ja, ausziehen und so weiter, dann müsst ihr das Ding wahrscheinlich verkaufen oder ihr könnt es nicht mehr so teuer vermieten. Oder spätestens die Kinder werden sich bedanken, wenn sie dann eine Bruchbude erben, muss man ganz deutlich zu sagen. Also es ist ganz wichtig, so eine Immobilie immer als Investment, als einen werthaltigen Gegenstand zu sehen. Und da will man natürlich, ja, ich sag's mal ganz deutlich, keinen Schrott kaufen.
Die Frage ist jetzt natürlich, wie finde ich das raus, ob ich da eine gute Chance habe, dass sich sowas lohnt? Naja, da müssen halt die Jahreskaltmiete und der Kaufpreis in einem guten Verhältnis stehen. Das ist ja so die, ich würde sagen, eigentlich die einfachste Variante, ja, das rauszufinden, oder?
Genau. Also da gibt es auch verschiedene Varianten, das zu berechnen, aber das ist jetzt mal so eine ganz simple Geschichte her. Also ich nehme den Kaufpreis jetzt hier, weiß nicht, 320.000 oder 300.000.
Sagen wir 300.000, ist einfacher.
Mhm, 300.000. Und jetzt denke ich, jetzt ticke ich mal kurz, auch wenn ich da selber einziehe, ticke ich mal kurz wie ein Vermieter. Ich sage mir, okay, wenn ich dasselbe Ding jetzt nehmen würde und würde es vermieten, wie viel Kaltmiete, ne, wir nehmen, oder? Ja. Ja. Wie viel Kaltmiete im Jahr, aus dem Jahr gerechnet, würde ich damit erzielen können? Weil so ticken nämlich übrigens Vermieter, wenn die jetzt irgendwas kaufen wollen zur Vermietung, ja. Und so sollte man auch fürs Eigenheim selber drüber nachdenken, weil dann hat man ein Gefühl dafür, ob das jetzt teuer oder billig ist, was ich da gerade kaufe.
Jetzt fragst du dich, wie machst du das? Also relativ easy. Wir nehmen die 300.000 Euro, sagen wir, die Wohnung ist 100 Quadratmeter groß. Wohnung, Haus, egal. So, Kaltmiete sind jetzt 10 Euro pro Quadratmeter, macht dann 1.000 Euro im Monat, 12.000 Euro im Jahr, das ist deine Jahreskaltmiete. Das heißt, unser Kaufpreis, die 300.000 Euro, ist ungefähr 25 Mal so hoch.
Also du teilst 300.000 durch die 12.000, macht 25, oder?
Genau. Und dieser Faktor 25, das ist jetzt relativ teuer. Es gibt nämlich eine Faustregel.
So
20
ist so Mittel,
eher günstig, genau. 25 eher, ab also, 25 eher teuer.
Ja, genau. Und ab 30 wirklich teuer. Ne? Also und du hast ja in Großstädten auch immer noch so Verhältnisse, wo es deutlich über 30 ist. Also 25 ist so irgendwie schon noch okayisch. Also ein bisschen, so ein bisschen aufpassen. Übrigens, man kann das auch mal kurz umdrehen, ja, den mathematischen Kehrwert bilden, also einfach nicht 300.000 durch 12.000 teilen, sondern 12.000 durch 300.000, ja, dann kommt man 1 durch 25, kommt man durch auf 4%. Und dann merkt man auf einmal, ah ja, das ist irgendwie eine ganz gute Verzinsung, ne? 4% pro Jahr, klar, da ist jetzt, also die Spezialisten unter euch, die sich auskennen, die werden schon sagen, ja, da fehlt ja noch alles mehr, sich mit Instandhaltung und so weiter, und Steuern und Geschichten, ja, ist richtig, das lassen wir kurz mal alles außen vor, weil bei einem Eigenheim kann man es ein bisschen vereinfachen, aber da hat man so ein Gefühl, das ist jetzt nicht super 4% Verzinsung, aber es ist schon irgendwie okay. Und ihr werdet euch jetzt bestimmt fragen, wie finde ich das denn eigentlich raus? Also jetzt, okay, 300.000 Kaufpreis, 12.000 Kaltmiete, 1.000 Euro Kaltmiete pro Monat. Wo kommt das her? Ja, das ist oft die ganz große Schwierigkeit, das mir jetzt zu nehmen. Deshalb, bei der Immobiliensuche ein ganz konkreter Tipp von mir. Schau dir unbedingt an, also erstmal schon mal die generelle Lage natürlich, wo ist das eigentlich, welche Stadt, wie sieht das Umfeld aus und so weiter, aber auch an dem konkreten Standort, in der Straße, am besten in demselben Gebäude, wenn es theoretisch geht, und zumindest direkt in der unmittelbaren Nachbarschaft, ja, gibt es da Objekte, die vermietet werden? Und kann man das irgendwie vergleichen? Da hängt natürlich noch total viel dran, ist mir völlig klar. Ja, ist es Neubau, ist es Altbau, ist es renoviert und so weiter. Aber irgendwie ein Gefühl dafür zu gewinnen, wie viel man für diese konkrete Wohnung oder dieses konkrete Haus eigentlich an Miete verlangen könnte. Und das ist der Wert, den du suchst, um das einzuschätzen, wie hoch dieser Kaufpreis, weil das sagt erstmal gar nichts. Ne? Wenn wir sagen, hier 300.000, werden viele Leute in Baden-Württemberg sagen, ist ja ein Schnäppchen oder sowas in der Richtung. Weißt du aber nicht. Vielleicht hängt halt, und es hängt dann auch von dem Zustand des jeweiligen Objekts ab, weil wenn das nicht energetisch saniert ist, dann wird man dafür natürlich was? Auch erheblich weniger Miete nur verlangen können.
Und weil du sagst, auch erheblich weniger oder ein bisschen weniger, ein bisschen mehr Miete macht tatsächlich einen großen Unterschied. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, unsere Kaltmiete waren ja 10 Euro pro Quadratmeter, mit der wir auf diesem Faktor von 25 rausgekommen sind. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen hoch auf 12 Euro pro Quadratmeter, der Sprung ist ja jetzt nicht so groß. Das ist auch für jemanden, der Mietwohnungen sucht, oft so, dass man sagt, ja okay, das kann man sich noch leisten, die Steigerung. Heißt aber für dich, das Verhältnis von Kaufpreis zu Jahresmiete sinkt auf 21, knapp unter 21, und dann bist du halt schon am deutlich besseren Ende für deine Rendite.
Genau, und dieses Spielchen ist jetzt total lehrreich, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt meine Recherche festgestellt, die könnten eigentlich für die Bude 1200, oder hast du gesagt, 1200 kalt pro Monat verlangen. Dann merke ich auf einmal, das ist irgendwie gar nicht so schlecht. Das ist irgendwie schon auf einmal eine anständige Miete. Heißt wahrscheinlich auch, das Ding ist irgendwie zumindest in einem guten Zustand, wahrscheinlich nicht so ein hoher Energieverbrauch, vielleicht auch eine ganz gute Lage. Und im Verhältnis dazu sind 300.000 Kaufpreis dann auf einmal nicht mehr so teuer. Und jetzt kommt nämlich das Spielchen ins Spinner. Interessant. Das könnte vielleicht sogar ein Schnäppchen sein. Das ist gar nicht mehr so hoch. Da hat vielleicht jemand, ich mache jetzt mal ein Beispiel, der hat gemerkt, das kriegt er irgendwie nicht weg, ja, weil in letzter Zeit eben nicht so viele Kaufangebote da waren, ist vielleicht mit dem Preis runtergegangen, vielleicht war der Kaufpreis ursprünglich mal, ich weiß nicht, 350.000 und ist jetzt irgendwie 50.000 runtergegangen und auf einmal gibt sich aus sowas vielleicht ein Schnäppchen. Da muss man noch vorsichtig schauen. Ja, vielleicht ist ja irgendwas falsch mit der Bude, vielleicht gibt es irgendwelche Probleme, ja, da kann man sich
Poltergeist.
Und Schimmel und was man sich noch alles vorstellen kann, aber da wird schon auf einmal deutlich, deutlich interessanter. Und übrigens kann man sich es auch andersrum vorstellen. Ne? Wenn man jetzt sich vorstellt, ich lebe gerade in einer vergleichbaren Wohnung, das ist nämlich der eigentlich faire Vergleich, und zahle derzeit 12 Euro pro Quadratmeter, also 1200 kalt im Monat, und könnte jetzt die gleiche Bude oder die Nachbarbude für 300.000 kaufen, dann sieht das auf einmal interessant aus. Dagegen, wenn ich nur 10 Euro pro Quadratmeter zahle, wie in deinem vorherigen Beispiel, nur 12.000 Kaltmiete im Jahr, dann wohne ich ziemlich günstig zur Miete. Und dann stellt sich schon viel eher die Frage, sollte ich meine günstige Mietwohnung jetzt aufgeben für eine vergleichbare, in unserem Beispiel wahrscheinlich Wohnung, für eine vergleichbare Eigentumswohnung, die aber, sagen wir mal vorsichtig, nicht so teuer, die nicht so günstig ist.
Ja, aber das bringt uns ja schon mal so einen Schritt weiter. Also einmal das Verhältnis Kaufpreis-Miete ist super entscheidend bei so einer Entscheidung. Und der letzte Schritt, würde ich sagen, in unserem so Zahlen-Schnell-Check, würde ich mal sagen, ist so ein bisschen der Zins. Der kommt ja immer noch dazu, wenn ich jetzt so einen großen Kauf finanzieren muss. Es geht ja nicht anders in der Regel. Da haben wir vorhin ja drüber gesprochen und man hat, glaube ich, oft so eine falsche Erwartung an den Zins. Also man, zum Beispiel, das ist ja auch so ein bisschen der Erfolg von Bausparverträgen. Die versprechen ja immer, sie sichern dich gegen hohe Zinsen in der Zukunft ab. Aber eigentlich sind doch die Zinsen in der Zukunft gar nicht so entscheidend, weil ich am Anfang viel mehr Zinsen bezahle.
Genau, also wichtig ist vor allen Dingen, wie viel Zinsen du, wie du sagst, am Anfang, also ich sage jetzt mal so ganz grob, in den ersten 10 bis 15 Jahren meiner Finanzierung bezahle, wie hoch da mein Zinssatz ist. Warum? Und das ist so die Funktionsweise von so einem Annuitätendarlehen, also von so einem ganz normalen Bankkredit, halt, den ich für eine Immobilie bekomme, weil ich am Anfang von so einem Annuitätendarlehen mehr Zinsen zahle als später. Warum? Weil ich mir am Anfang natürlich ich habe ja relativ viel Geld geliehen und auf dieses viele Geld muss ich relativ hohen Zinssatz zahlen und zahle, wenn ich jetzt zum Beispiel in deinem Beispiel, glaube ich, 1500 Rate im Monat an die Bank zahle, ist von diesen 1500 Rate, ich kann es jetzt nicht sagen, aber bestimmt ein sehr hoher Anteil Zins. Kann ich jetzt gerade nicht überschlagen, aber es wird signifikant sein. Also sicher irgendwie die Hälfte oder sowas in Richtung. Je mehr ich aber dann langsam nach und nach von dem Kredit abbezahle, desto mehr sinkt ja meine Kreditschuld bei der Bank. Meine Rate bleibt aber gleich. Das ist ja die Grundlage von so einem Annuitätendarlehen, von so einem ganz normalen Immobilienkredit, dass ich immer 1500 pro Monat zahle. Festgelegt auf die nächsten 10 oder 15 oder sogar noch mehr Jahre. Aber typischerweise irgendwie 10 oder 15 Jahre. So, und wenn ich mit der Zeit dann eben nach und nach mehr abzahle von der Kreditschuld, dann muss ich ja auch nicht mehr so viel Zinsen bezahlen. Mit anderen Worten, von meinen 1500, die ich weiterhin jeden Monat bezahle, wird immer mehr was getilgt und immer weniger Zins gezahlt. Heißt, nach 10 oder 15 Jahren habe ich dann hoffentlich mit einer ordentlichen Tilgung auch schon einiges von meiner Schuld abgezahlt. Und wie hoch dann der Zins ist, nach 10 oder 15 oder sogar nach 20 Jahren, es macht schon noch was aus natürlich. Aber es macht nicht mehr so gigantisch viel aus, ob ich am Anfang halt, ich mag jetzt mal ein ganz plakatives Beispiel, 3% Zinsen zahlen muss oder 4% Zinsen. Das macht am Anfang einen gewaltigen Unterschied.
Dann haben wir jetzt unseren Zahlen-Schnellcheck auch schon durch. Und jetzt kommen wir zur wahrscheinlich entscheidenden Frage, das ist ja, was man immer so rausfinden muss. Welche Variante passt eigentlich zur eigenen Lebenseinstellung, sage ich mal? Aber noch viel wichtiger, welche von beiden passt so zum eigenen Umgang oder Wohlfühlen mit Geld ist ja wahrscheinlich der entscheidende Punkt.
Und ich glaube, das ist im Moment, also jetzt zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Folge aufnehmen, auch nochmal eine ganz entscheidend wichtige Frage. Wir sind gerade in so einer schwierigen Phase. Also es war ja lange so, dass die Immobilienpreise, das wird dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch bekannt gewesen sein, irgendwie durch die Decke gegangen sind und irgendwie gefühlt alles unbezahlbar war. Und jetzt war letztes Jahr insbesondere, ganz grob gesagt, wirklich eine Situation, wo die Kaufpreise in aller Regel gefallen sind. Wie stark hängt sehr davon ab, wo du bist und was es auch für ein Objekt ist. Also zum Beispiel, also Einfamilienhäuser sind bei weitem nicht so stark im Preis gefallen, wie jetzt zum Beispiel große Wohnanlagen. Also die waren deutlich schwieriger wegzubringen. Aber so gerade so im Bereich Einfamilienhäuser, so Reihenhäuser, lag der Kaufpreisrückgang vielleicht so bei 10%. Das ist schon ganz schön ordentlich. Ja? Also für das, was wir mindestens ein Jahrzehnt lang letztendlich in Deutschland gewohnt waren, ist ein 10% Preisrückgang ganz ordentlich. Aber das heißt natürlich trotzdem, dass eine Bude, die jetzt, ich mache jetzt ein wildes Beispiel, irgendwie 800.000 gekostet hat, was irgendwie jenseits von Gut und Böse für manche Menschen oder viele Menschen ist, jetzt vielleicht irgendwie 720, vielleicht 700.000 kostet, ist immer noch eine richtig ordentliche Stange Geld, brauchen wir nicht sagen. Gleichzeitig sind die Zinsen aber natürlich, das wirst du auch wissen, massiv gestiegen. Ja, irgendwo von Größenordnung 1%, so ganz grob, vielleicht 1,5%, manche haben ja sogar unter 1% finanziert, auf Ende 2023 über 4%, lagen wir bei so 4,2%. So, und die gute Nachricht ist jetzt mal, die Zinsen sind runtergegangen jetzt im Verlauf Ende letzten Jahres, im Verlauf dieses Jahres und jetzt sind wir bei so einem Niveau, zum Zeitpunkt, wo wir jetzt diese Folge aufnehmen, weil es kann sich manchmal auch relativ schnell ändern, 3,5, 3,6, 3,7, irgendwie sowas. Ja, so grob kann man mal sagen. So, das ist also so ein halber Prozentpunkt, ganz grob gesagt, im Vergleich zu dem, wo wir schon mal letztes Jahr waren. Aber es ist halt auch nicht weit weg von 1%. Ja? Also wir sind immer noch deutlich im Bereich über 3. So will ich es mal kurz sagen. Und das macht natürlich auf die lange Sicht schon was Ordentliches aus. Und dazu kommt jetzt noch, die Zinsen, so sieht es jetzt aus, haben sich ein bisschen stabilisiert, weil zuerst war die Inflation zurückgegangen, aber jetzt nicht so dramatisch. Und jetzt sieht es leider auch schon wieder danach aus, dass die Kaufpreise wahrscheinlich wieder steigen oder zumindest nicht mehr weiter zurückgehen. Und deswegen ist es so eine ganz schwierige Geschichte. Ja? Einerseits willst du nicht so viel Zinsen zahlen, aber die gehen jetzt nicht mehr so stark zurück. Und andererseits sind die Kaufpreise vielleicht, wissen wir alle nicht so, gerade das Tal der das Sohlental durchschritten. Und jetzt ist wieder die Frage, schlägst du jetzt zu? Und dann kommen jetzt genau das, was du jetzt ansprichst, nochmal wirklich sich die Frage stellen, passt dieser Immobilienplan in dein Leben, liebe Nutzerin, liebe Nutzer, oder nicht? Und da auch eine ganz feste Entscheidung treffen. Weil wenn nicht, dann muss dieses Eigenkapital langfristig für die Altersvorsorge zu einem großen Teil in ETFs, in Aktien-ETFs. Und dann muss man aber auch damit planen, 15 Jahre und mehr. Und dann ist wahrscheinlich der Immobilienplan wahrscheinlich beendet. Außer man hat Glück gehabt, Börse steigt über 5 Jahre ordentlich und ich habe mein Eigenkapital um, weiß ich nicht, 20-30% erhöht und kann mir dann vielleicht was leisten. Ja, aber das ist Glücksspiel, darauf kann man sich nicht verlassen. Aber ich würde wirklich, das kann ich nur jedem dazu raten, wenn man sich diese Frage jetzt noch stellt, Entscheidung treffen. Setzen wir auf den Plan Immobilie, dann auf die Socken machen, suchen, was das Zeug hält und alles abgrasen, was man machen kann mit Zeitungsanzeigen und Bekanntenkreis rumfragen und Social Media und egal, nichts unversucht lassen, weil es ist wirklich schwierig, was Gutes zu finden oder zu sagen, nee, das passt einfach nicht, die Preise sind nicht so stark gefallen, wie ich mir das erhofft hatte und die Zinsen, also was wir jetzt an Rate an die Bank zahlen müssen, ist einfach doch sehr hoch, da können wir uns eigentlich nichts mehr, müssen wir uns einfach viel zu stark einschränken, dann wahrscheinlich Plan zur Seite legen, schauen, dass man vernünftig einen vernünftigen Preis zur Miete zahlt. Also spielt aber entscheidend, jetzt kommt das, was du ansprichst, wie passt das ins eigene Leben rein, in den eigenen Lebensstil?
Weil es ist ja, also einmal, man muss sich natürlich so oder so darüber im Klaren werden, es gibt keine Renditegarantie, weder beim ETF noch bei der Immobilie. Das ist immer ein bisschen Spekulation, wie bei allen Investitionen. Und was ich mir aber gedacht habe, was für mich so das größte Thema wäre, ist wahrscheinlich die innere Frage, die man sich stellen muss, ob man mit diesem großen Schuldenberg umgehen kann. Mhm. Also man muss jetzt einen wahnsinnig großen Kredit aufnehmen, um diese Immobilie zu kaufen. Und selbst wenn man es schafft, danach eine zweite Immobilie zu kaufen, ist ja die erste Immobilie immer die teuerste Anschaffung, die man im Leben macht, einfach relativ zum Vermögen gesehen. Und das ist natürlich eine große Summe, die man lange abzahlt und die natürlich auch mit vielen Risiken verbunden ist. Man sollte zum Beispiel als Paar wahrscheinlich eigentlich eine Risikolebensversicherung abschließen, um das abzusichern. Da kommen lauter so, man muss alle Unwägbarkeiten abdecken. Es sollte natürlich eigentlich im besten Fall trotzdem nichts passieren. Also ein Arbeitgeber sollte nicht plötzlich pleite gehen, lauter solche Dinge. Und man sollte damit halt umgehen können, oder?
Ja, wobei ich finde immer, da versuche ich schon ein bisschen so den Druck von den Leuten zu nehmen, mit dem Schuldenberg umgehen zu können, ist bei einer Immobilie, sollte eigentlich viel besser gehen. Weil am besten finde ich immer so rein buchhalterisch geradezu, ja, ist es sich als eine Bilanz vorzustellen. Und das sagen wir ja auch immer, dass man einmal im Jahr diese Vermögensbilanz machen sollte. Und wenn man diese Vermögensbilanz macht, ne, linke Spalte, rechte Spalte, dann steht auf der rechten Spalte die Schulden. Und da steht dann ein fetter Brocken. Keine Ahnung, 400.000 Euro Kredit, sage ich jetzt einfach mal als Beispiel. Und das ist der Berg, von dem du sprichst, der wiegt auch. Aber auf der linken Seite stehen da, ne, aktive Vermögenswerte. Da steht schon was ganz Nettes. Da steht dann halt auch ein Haus im Wert von, ich sage jetzt irgendwas, bei 400.000 Kredit, hoffentlich 500.000 Immobilienwert. Und dann sieht man, da ist ein Gegenwert zu diesem Kredit da. Mit anderen Worten, natürlich ist es total ärgerlich, wenn man aus irgendwelchen Gründen, Arbeitsplatzverlust, Scheidung, was auch immer, ja, gezwungen ist, das Haus wieder zu verkaufen. Aber es geht. Es ist nicht so, dass man vor dem kompletten 400.000 Euro Schuldenberg Ruin steht. Ja? Und dann gibt es Vorfälligkeitsentschädigungen zum Beispiel, weil die Bank sagt, ja, ihr habt aber einen Kredit über 15 Jahre abgeschlossen und wollt ihn nach 5 oder 8 Jahren schon wieder zu auflösen. Ist alles richtig, aber es ist nicht das Ende der Welt. Es ist nicht das Ende der Welt, das muss man ganz klar also sagen. Ja? Das ist das Gute, wenn man halt wenn man gute Schulden macht, wie wir ja bei Finanz sagen würden, ja? Immobilie zumindest einen Kredit auf eine ordentliche Immobilie, keine Schrottimmobilie, auf eine ordentliche Immobilie aufzunehmen, ist kein Armutsrisiko in dem Sinne. Ne? Weil du kriegst mit großer Wahrscheinlichkeit das Ding doch wieder zu einem hoffentlich vernünftigen Preis wieder los. Das kann trotzdem sein, dass du am Ende einen Haufen Verlust gemacht hast, weil du, ich mache jetzt mal ein Szenario, man kauft das und nach 3 Jahren geht die Ehe in die Brüche, was weiß ich, ja, verliert man einen Arbeitsplatz und sowas, dann muss das abzahlen, dann kriegt man vielleicht nicht mal mehr das, was man ursprünglich dafür gezahlt hat, dann muss man eine Vorfälligkeitsentschädigung an die Bank zahlen und du hast ja am Anfang Erwerbskosten, ne? Grundstück, Grunderwerbsteuer und so weiter gehabt und dann hast du hinterher dann halt doch, weiß ich nicht, 50.000, 100.000 Euro Verlust gehabt, ist echt böse. Braucht man nicht drüber reden. Ist richtig böse. Kann passieren. Aber es ist nicht, du bist nicht privatinsolvent. Ja, du hast nicht 400.000 Euro Schulden bei der Bank und hast nichts dafür aufzuweisen. Das ist der große Unterschied im Vergleich zu, wenn ich einen Kredit auf, weiß ich nicht, ein Auto aufnehme, klar, das sind keine 400.000, außer ich kaufe ein sehr teures Auto, weil das Auto wird im Wert nur weniger. Das in aller Regel. Wir reden jetzt nicht von speziellen Sammlerautos. Ja. Das ist der große Unterschied. So eine Immobilie hat schon in aller Regel eine gewisse Wertbeständigkeit.
Aber was man sich, finde ich, im Vergleich auch immer anschauen muss und was oft zu schlecht wegkommt, so in der inneren Betrachtung, ist halt auch das Mieten. Also du hast vorhin schon gesagt, Miete, man denkt immer so, ja, das Geld ist dann irgendwie weg. Fühlt sich so an, aber das, was ich mir der Vorbereitung gedacht habe, das Gegenargument ist halt, naja, das Geld ist irgendwie weg, aber ich lebe halt auch nicht auf der Straße. Also man nimmt die Wohnung, die man mietet, immer so als Gott gegeben an, weil man da jetzt drin ist.
Tue ich
so, so aber, wie wenn die vom Himmel gefallen wäre und die Miete ist so eine nervige Ausgabe. Naja, aber ich bin halt auch da drin. Also ich bekomme schon einen Gegenwert, der auf jeden Fall körperlich auch spürbar ist.
Genau, und du hast den Gegenwert vor allen Dingen, dass du das verändern kannst. Ne? Weil wenn der Job jetzt wegfällt, naja, du kannst halt auch relativ unproblematisch in eine andere Stadt für einen anderen Job umziehen. Du kannst dich vergrößern und verkleinern, je nachdem, was die Kinder brauchen oder auch nicht mehr brauchen später mal. Das sind alles so Geschichten. Und wenn man jetzt sich denkt so, ach ja, wenn ich jetzt eine eigene Immobilie hätte, dann würde ich ja jeden Monat so und so viel wegsparen. Naja, dann kommen wir wieder mit 50, 30, 20. Die Frage ist, kannst du es im Moment hinkriegen, 20% von deinem Gehalt, von deinem Einkommen wegzusparen? Wenn das nicht geht, ist halt meistens einer der ganz großen Gründe, typischerweise, dass die Miete zu hoch ist. Dass du halt eher nicht nur 30% von deinem Gehalt, sondern eher 50% vom Gehalt an Miete zahlen musst. Und anyway, egal ob jetzt Kaufen gerade eine Option ist oder nicht, das darf nicht so bleiben. Das ist einfach zu viel. Das macht einfach auch keinen Spaß. Ja, das war ganz sehr, sehr salopp jetzt gerade zu sagen. Und dann muss man langfristig über eine Standortveränderung nachdenken, eventuell mit Jobwechsel und allem drum und dran. Dass das eine riesen Lebensveränderung ist, keine Frage.
Absolut.
Ja. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber andererseits, das geht halt auch, wenn du zur Miete bist. Ja? Also irgendwo findet sich schon was. Und Gott sei Dank sind wir im Moment in aller Regel meistens auf einem Arbeitsmarkt in Deutschland, der das für viele, nicht für alle, das ist mir auch klar, nicht für alle, aber für viele ermöglicht.
Und ich habe oft das Gefühl, was ein Pro-Argument für die Miete ist, wo man sich bei einer eigenen Immobilie oft so ein bisschen in die Tasche lügt, ist immer so diese Idee, ja, ich kaufe das ja auch für meine Kinder oder für meine Enkel. Man hat es ja super oft, dass, egal warum, aber das eigene Haus oder die eigene Wohnung dann für die Kinder oder die Enkel eigentlich gar nicht in Frage kommen.
Genau, also ich glaube, man tut damit schon was für die Familie, aber es ist in vielen Fällen auch viel unpraktischer, als man eigentlich meint. Ne? Weil wenn man dann später irgendwann mal das Zeitliche segnet, dann muss man sich halt die Frage stellen, wie viele Kinder hast du? Können die was mit der Immobilie anfangen? Haben die nicht längst irgendwo auch was Eigenes? Wie teilen die das auf und so weiter? Und das Gegenargument ist halt immer wieder zu sagen, naja, wenn du nicht zu teuer zur Miete wohnst, dann kannst du was zur Seite sparen. Ja? Und wir in unserem Duktus dann natürlich sagen, naja, davon wirst du einen gehörigen, signifikanten Anteil dann langfristig in Aktien-ETFs investieren und dir auch ein ordentliches Vermögen aufbauen. Guess what? Das später auch deinen Kindern zugute kommen kann. Und das ist immer der letzte Haken, den ich dann noch setzen muss. So ein Aktien-ETF-Depot oder überhaupt über ein Depot ist sehr viel einfacher unter drei Kindern oder zwei Kindern, wie auch immer, aufzuteilen als ein Haus. Ja.
Und ist auch, glaube ich, in so einer ganzen Erbrechtsangelegenheit viel, viel einfacher zu handeln als eine Immobilie. Ja. Und was noch dazu kommt, auch wenn man mal ganz eigennützig an sich selber denkt, so ein Einfamilienhaus ist toll oder vielleicht die Altbauwohnung im dritten Stock, die du immer schon mal wolltest, aber wenn du jetzt irgendwann alt bist oder einen Unfall hattest und es mit der Treppe nicht mehr so gut funktioniert, ist halt der Umzug, wenn du zur Miete wohnst, auch viel, viel einfacher.
Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir hier jetzt nicht zu sehr gegen die Immobilie reden. Wir müssen auch sagen, ja, natürlich, ich glaube, für viele Leute ist halt das Haus auch so ein Traum, weil ganz klar, du kannst dir das natürlich so gestalten und deine Lebenszeit, wo ich auch mal sagte, ist super wichtig, so hinbauen, im wahrsten Sinne des Wortes, wie du es dir einfach vorstellst. Und das sind einfach wertvolle und wichtige Jahre, gerade für die Kinder dann auch, wenn es um Familie geht, dass man das schön gestalten kann. Aber den Plan halt zu Ende denken, wie soll das, wenn ich mal aufs Alter, wie du richtig sagst, zugeht, wie soll das dann weitergehen? Und klar, in den letzten Jahren war es in vielen Fällen so, dass es eigentlich im Grunde genommen kein so großes Problem war, weil du das Ding schon irgendwie mit einem sehr guten Gewinn weggekriegt hast und dann natürlich das Geld auf der Seite hattest, um statt Wohnung zu kaufen, zu mieten, wie auch immer, genügend flexibel warst. Wobei ich glaube, dass ein großes Problem, auf das wir noch zusteuern, ist, dass wir viele Menschen in Deutschland, ältere Menschen in Deutschland haben, die zu lange an ihrer alten Immobilie festhalten, die vielleicht auch nicht immer in dem besten, manchmal, aber noch nicht immer, in dem besten energetisch sanierten Zustand sind und die aber dann irgendwann merken, es geht nicht mehr und jetzt muss ich irgendwie mit Pflegebedarf und so weiter da raus, was dann oft auch die Kinder entscheiden müssen. Und dadurch werden dann mit der Zeit auch viele solche Immobilien auf den Markt kommen. Je nach Gegend, habe ich mit unserem Immobilienexperten Dirk Eilinghoff von Finanztipp auch besprochen, die in manchen Gegenden schlichtweg nicht mehr verkaufbar sein werden. Also es gibt ja Gegenden, die einfach unter massiven Abwanderung leiden, gerade im Osten von Deutschland. Und da sind die entsprechenden Immobilien, werden irgendwann, ja, kann man fast schon de facto sagen, fast wertlos sein. Also ist dann nur noch das, sagen wir so, da ist dann wahrscheinlich nur noch das Grundstück was wert, weil du keine Nachfrage nach so einem freistehenden Einfamilienhaus irgendwo auf dem Land hast, wo leider niemand hin will.
Ich glaube, das ist halt wirklich so ein Ding, wo man sich so, was es so schwierig macht, man muss sich bei dieser Entscheidung ganz viele unbequeme Fragen stellen. Also, wie viel kann ich mir leisten? Realistisch ist schon mal eine unbequeme Frage, die ja auch immer mit Einschnitten verbunden ist. Dann zum Beispiel, wenn man kauft, muss man natürlich auch sagen, wie viel davon ist jetzt eigentlich ein Traum und wie viel davon ist wirklich eine vernünftig getroffene Renditeentscheidung. Das muss man ja auch voneinander trennen. Es ist ja total legitim, ein Haus für einen oder eine Wohnung für einen Wohntraum zu kaufen. Nur man sollte es halt dann, glaube ich, nicht vor sich selber in so ein Renditemäntelchen hüllen, sage ich mal, um das, sich das gut zu verkaufen. Bei der Miete andersrum muss man sich halt auch fragen, wie lange kann ich so Mietsteigerungen mitgehen? Was für Risiken habe ich wegen Eigenbedarf, lauter solche Dinge? Kann und will ich häufig umziehen? Steht das bei mir an? Also man muss sich mit super vielen Unwägbarkeiten und auch so der eigenen Biografie auseinandersetzen. Und das ist halt, glaube ich, einfach immer für Menschen einfach immer unangenehm.
Gutes Stichwort mit dem Umziehen, ne? Also das muss man sich auch bedenken, dass man sagt, okay, ja, wir wollen es jetzt irgendwie nicht leisten und das mit dem ETF investieren klingt ja auch ganz, ganz gut. Aber jetzt kommst du halt mit 100 Quadratmetern, mit zwei kleinen Kindern noch irgendwie über die Runden, weil die noch in ein Kinderzimmer halt oder sowas zum Beispiel passen. Ja, aber wie sieht das mal aus, wenn die dann, weiß ich nicht, 8, 10, 12 sind, dann irgendwann brauchen die vielleicht mal zwei Zimmer. Und nur mal das, ja, so ein ganz praktischer Aspekt, dann mit zwei Kindern und ganzen alles umzuziehen sozusagen, ja, und auch dann zu dem Zeitpunkt und dann vor allen Dingen, ja, bei einem Umzug dann wieder was Günstiges zur Miete zu finden, das ist eigentlich die große Herausforderung. Also klar, Mietsteigerung können dir in der Bestandsimmobilie vor allen Dingen passieren, aber vor allen Dingen, wenn du halt nirgendwo neu einziehst, wirst du fast immer, nicht immer, aber fast immer deutlich mehr pro Quadratmeter zahlen müssen bei einer Neuvermietung. Und das ist natürlich auch so ein Preissteigerungsrisiko. Klar, rechnest du irgendwie damit, dass bis dahin dein Gehalt gestiegen ist. Das hast du aber halt auch nur begrenzt in der Lage und wird in vielen Fällen aber für dieses ganze Ich-bleib-zur-Miete-Modell fast schon eine notwendige Voraussetzung sein, dass du schaffst, dein Gehalt mindestens mit der Inflation mitzusteigern.
Am Ende ist es so ein Thema, bei dem man natürlich jetzt keinen konkreten Tipp geben kann, aber entscheidend ist wahrscheinlich wirklich einfach, dass man in sich geht und eine Entscheidung trifft, die zu einem selber und den eigenen Lebensumständen passt.
Genau, also ich glaube, zwei Sachen, also in sich gehen, richtig, diese Lebensumstände und diese emotionale Geschichte, wo bin ich eigentlich eher, da bin ich eher der Typ dafür, aber einfach auch, wie wir es vorhin gemacht haben, ganz nüchtern und kühl zu rechnen. Und ich glaube, das ist fast sogar, es ist beides ein bisschen, ja, aber ich glaube, das ist fast der Part, der oftmals zu spät, zu knapp kommt, weil viele Leute, und ich war ja auch mal vor, mein Gott, 10, 12 Jahren, mal kurz dran, der Kauf mit zu vielen emotionalen Themen oder Geschichten besetzt ist, sodass das kühle Rechnen leider oftmals dabei hinten runterfällt. Und wie du es vorhin auch gesagt hast, meistens die Leute nur drauf gucken, kann ich mir die Rate an die Bank für die nächsten 10 Jahre leisten. Aber ansonsten, das war es halt auch schon. Ja. Darüber hinaus einzuschätzen, ich kann mir die 1500 jetzt in einem Beispiel leisten, nur das Geld, Eigenkapital haben wir kriegen den Kredit, also bezahle ich das. Und ob dieser Kaufpreis jetzt von 300.000 oder 500.000 oder 800.000 eigentlich hoch oder niedrig ist, es wird nur drauf geschaut, kann ich es mir leisten? Das ist eigentlich die einzige Frage. Und bin ich vor 67 fertig? Und das ist natürlich zu kurz gegriffen.
Damit sind wir auch fast schon wieder am Ende von unserer Folge, aber du darfst natürlich noch die Fragen von unseren Nutzerinnen und Nutzern beantworten. Und die erste kommt von Jan-Jahr95. Hey Saidi, ist es sinnvoll, jährlich ETF-Anteile zu verkaufen und direkt zu reinvestieren, um den Pauschbetrag auszuschöpfen?
Ja, ist sinnvoll. Mit dem Pauschbetrag sind die 1.000 Euro Sparerpauschbetrag gemeint, die wir jedes Jahr pro Person und pro Jahr frei haben. Und wenn ich jetzt meinem thesaurierenden ETF übers Jahr einen Gewinn erzielt habe, nur dann übrigens, da macht das in aller Regel Sinn, dann kann ich einen Teil davon verkaufen und dann auch bitte wieder reinvestieren, um sozusagen Gewinne zu realisieren und davon teilweise oder ganz die 1.000 Euro auszunutzen. Zwei Hinweise nur. Erstens, von dem Gewinnen sind immer 30% steuerfrei bei einem Aktien-ETF. Ja, also das muss man auch mit einberechnen. Und zweitens, Achtung, dass man nicht drüber hinauskommt über die 1.000 Euro. Das ist meistens gar nicht so klar abzuschätzen. Also meistens ist das so eine Daumengeschichte. Ne? Ich verkaufe mal so ein bisschen was ab und dann schaue ich, wie viel ich ausgenutzt habe und dann verkaufe ich vielleicht nochmal was ab. Das ist ja bei günstigen Neobrokern heutzutage überhaupt kein Problem. Und liebe Leute, macht keine Wissenschaft draus aus. Ja? Ob ihr jetzt da 100 Euro von eurem Freibetrag ausgenutzt habt oder nicht ausgenutzt habt, macht nach 20, 30 Jahren investiert sein kein Unterschied. Also macht nicht einen Riesensache draus, aber wenn ich am Ende vom Jahr irgendwie noch 800 von meinen 1.000 Euro übrig habe, dann kann man das schon mal für ein paar ETF-Gewinne zum Abverkaufen und reinvestieren dann auch wieder nutzen.
Und Tomcat 1984 will wissen, kann man Privatkredite umschulden und lohnt es sich in der Regel?
Okay, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie das Wort Privatkredite gemeint ist. Damit können jetzt zwei Sachen gemeint sein. Für mich heißt Privatkredit eigentlich, dass der wirklich privat ist, also nicht über eine Bank läuft.
So.
Also genau, ich habe jetzt von Emil was geliehen oder von meinen Eltern oder von meinem Bruder oder sowas in der Richtung. Klar kann man die grundsätzlich umschulden. Ne? Also ich kann, wenn ich mir jetzt von Emil Geld geliehen habe, dann kann ich es mir von, weiß ich nicht, meiner Schwesterlein Emil geben und in Zukunft meiner Schwester was schulden. Wenn das irgendwie besser ist, wenn Emil hohe Zinsen verlangt und meine Schwester nicht, dann macht das auch Sinn. Aber als allgemein kann man natürlich sagen, dass meistens Privatkredite, sofern sie ordentlich geregelt sind, per Kreditvertrag auch geregelt sind, meistens eine ziemlich gute Idee sind und oftmals natürlich nicht so hohe Zinsen haben. Wenn jetzt aber mit dem Wort Privatkredit gemeint ist, habe ich einen Kredit bei der Bank und kann ich den umschulden? Oh ja, das ist auch oft eine sehr gute Idee. Bloß Achtung, im Moment ist halt die Situation, dass gerade so ein älterer Privatkredit oft relativ günstige Zinsen noch hat, wenn er schon eine Weile läuft, ja, und ein neuer halt höhere Zinsen hat. Aber das kann ich natürlich schlichtweg einfach mal über einen Kreditvergleich lösen, mal schauen, wie viel ich da zahle. Und natürlich haben wir sowas bei Finanztipp, einfach mal eingeben, Finanztipp Kredit oder Finanztipp Kreditvergleich. Und dann kann man das einfach mal überprüfen. Und wenn das die Rate senkt, wenn ich einen günstigeren Zins bekomme, dann natürlich unbedingt machen.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende von unserer Folge angekommen. Vielen Dank dir, Saidi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn du uns eine gute Bewertung dalässt, egal wo du unseren Podcast hörst oder schaust. Bis zum nächsten Mal.
Genau, vielen Dank. Bis dann. Tschüss.